Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Fetzer. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies and please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzak. Servus, Tom.
Ich habe immer Angst, dass du dich dabei verletzt.
Nee. Wieso meinst du, dass so eine Stimmwand irgendwie, dass meine Stimmbänder das machen, was Joe Thorntons, alle von Joe Thorntons Bändern im Knie passiert ist?
Ja, aber dann musst du ja trotzdem weiterspielen, weil es sind ja Playoffs und dann ist
würde
egal,
ich auch.
Merkst du die Verletzung gar nicht.
Also ein Stimmbandriss würde ich hier, glaube ich, irgendwie übertünchen, überspielen, ja. So wie Joe Thornton. Würde man nicht merken, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie so ein Stimmbandriss sich anfühlt. Und wie er sich dann auch bemerkbar macht, so ein Stimmbandriss. Aber ist nichts passiert, also ging gut. Wie geht's dir?
Und dann? Wie geht's? Wie läuft's?
Gut. NHL Playoffs, Weltmeisterschaft steht vor der Tür, DEL zwar vorbei. Ich weiß, dich interessiert es überhaupt nicht, aber Champions League Endphase, Halbfinale, gut, Bundesliga, Fußball, nicht mehr so interessant, obwohl Abstiegskampf und Kampf um internationales Geschäft. Also alles, also so finde ich so immer so Mai, Juni sind so die Sportmonate eigentlich. Als Eishockey-Fan ja sowieso.
Als Eishockey-Fan sowieso, NBA-Playoffs sind auch gestartet.
Genau.
Oder laufen. Ja, Bundesliga ist wieder Bayernmeister geworden zum 5. Mal.
Hast recht, ja.
Hat sich da eigentlich jemand beschwert, dass das jetzt zum 5. Mal derselbe Titelträger ist? Also vielleicht sogar diejenigen, die sich beschwert haben, dass in der DL dasselbe Finale wie letztes Jahr war?
Möglicherweise beschweren sich ja, also klar, also ich beschwere mich auch, dass da immer der gleiche Meister, dass die immer die gleiche Mannschaft Meister wird. Das ist für mich kein sportlicher Wettkampf. Deswegen gefällt mir auch die NHL so gut, denn auch diese Playoffs zeigen wieder, du kriegst keinen anderen Mannschaftssport mit dieser Art vom sportlichen Wettkampf. Also verrat mir einen anderen Mannschaftssport, wo du vor den entscheidenden Spielen nicht sagen kannst, wer die besten Chancen hat. Wo du 5 oder 6 Mannschaften hast, die Meister werden können. Gibt's sonst nicht.
Nee, gibt's wirklich nicht. Also da, man kann den US-Sport für vieles kritisieren, aber das war eine ganz gute Idee.
Die Playoffs erstens und natürlich auch vor allem der Salary Cap führt natürlich dazu, dass es so ausgeglichen ist.
Oh ja, ja.
Also,
das stimmt.
Klar, Playoffs, die würfen nochmal einiges durcheinander. Hat man ja gesehen, bestes Team im Westen schon draußen. Bestes Team im Osten wird Probleme haben, ins Finale zu kommen, sage ich jetzt mal. Oder muss sich zusammenreißen, um ins Finale zu kommen. Das liegt sicherlich am Playoff-Format, aber auch am Salary Cap. Jetzt sind wir schon wieder voll bei der NHL, dabei wollten wir doch eigentlich mit Weltmeisterschaft und eher so ein bisschen deutschen Fokus anfangen. Ich bin ehrlich gesagt voll drin.
Du hast angefangen mit Knieverletzungen.
Ich bin auch ehrlich gesagt jetzt momentan voll drin in den NHL Playoffs. Also auch so sehr, so intensiv wie ich glaube 3, 4, 5 Jahre nicht mehr. Macht schon sehr viel Spaß, finde ich. Aber lass uns ruhig mit der Weltmeisterschaft anfangen und dem, was noch bevorsteht. Denn es geht jetzt in die heiße Phase rein. Freitag geht's los für die deutsche Nationalmannschaft. 20.15 Uhr. Spiel gegen die USA in Köln. Auf Sport 1, aber auch auf der Zone übrigens. Also kann man sich dann da aussuchen und immer hin und her switchen, wenn man beides hat und das Spiel dann schauen. Und ich finde, jetzt wurde ja gestern oder heute unter der Woche, Dienstag, Montag oder Dienstag, der vorläufige Kader bekannt gegeben von Marco Sturm. Ja. Der sieht schon sehr, sehr gut aus, auch wenn kein Leon Dreisaitl dabei ist.
Und kein Tom Kühnhackel. Und kein Corbinian Holzer.
Kein Cobernian Holzer.
Oser. Nee, aber stimmt, hast recht, das ist ein guter Kader. Ich habe bei der Nationalmannschaft habe ich so ein bisschen meine eigene auferlegte Tradition, dass ich mir vor einer WM keine Testspiele anschaue.
Das ist gar keins gesehen.
Wie so die. Na, ich habe ein Spiel gesehen, das hast du kommentiert, das war mehr zufällig. Das lief so nebenher. Das müsste irgendwie, war das Österreich oder sowas, was du kommentiert hattest?
Nee, Weißrussland, das zweite gegen Weißrussland.
Ah, ja, genau.
Das heißt, dass sie gewonnen haben, 2-1.
Ja, das lief so nebenher, aber sonst, nee, weil ich mir da keine großartigen Hoffnungen machen will. So blöd, wie es klingt. Also Testspiele sind ja dann manchmal Schall und Rauch und dann bei der deutschen Nationalmannschaft wurde man ja auch häufig dann enttäuscht, wenn es dann Richtung Turnier geht. Und so gehe ich da jetzt relativ unvoreingenommen rein in das Turnier und denk an, also wenn ich mir den Kader anschaue, sage ich, ja, das ist ein guter Kader und da kann durchaus was mit oder da könnten sie durchaus was mit erreichen, aber ich habe jetzt, also jetzt bin jetzt nicht voreingenommen durch die Testspiele im Vorfeld.
Ist halt auch echt schwer. Ich glaube, gerade bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft kannst du noch weniger auf die Testspielergebnisse geben als bei einer Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel. Weil du hast halt gesehen, wie sich der Kader auch verändert hat. Also gleich nach dem ersten Schwung Testspieler hat dann die ersten 3, 4 Spieler wieder heimgeschickt. Dann kamen erst die Halbfinalisten dazu, die Eisbären-Spieler, die Nürnberger-Spieler. Dann erst noch ein paar aus der NHL mit dabei und die aus die Finale gespielt haben aus Wolfsburg und München. Also du hast ja, der Kader hat sich ja jetzt schon in den Testspielen dauernd geändert und ist jetzt auch nicht endgültig, selbst ein paar Tage vor der Weltmeisterschaft. Ich glaube, bis 2 Stunden vor dem ersten Bulli gegen die USA muss dann Sturm den Kader bekannt geben, letztlich. Ja, und du siehst auch in den Ergebnissen 2 Niederlagen gegen Norwegen, die waren beide deutlich und dann aber gegen jeden Gegner waren dann immer so Doubleheader oder beziehungsweise Back-to-Back. Gegen jeden Gegner ein Sieg, eine Niederlage. Jetzt gegen Weißrussland 3-1 verloren, 2-1 gewonnen, gegen Tschechien 7-4 gewonnen, dann 4-3 nach Penaltyschießen verloren, gegen Lettland nach Verlängerung verloren und dann gewonnen. Also war immer so ein Auf und Ab. Aber also was mir jetzt in dieser Saison oder dieses Mal schon auffällt, der Kader ist sehr, sehr gut und sehr ausgeglichen. Ich frage mich halt nur, auf welchem Niveau. Also da könntest du jetzt noch bei 5 bis 10 Spielern könntest du wahrscheinlich diskutieren, gehören die rein, gehören die nicht rein. Also die Leistungsdichte ist auf jeden Fall da, aber ja, wie hoch ist das Leistungsniveau? Das ist eigentlich die größte Frage, die ich mir stelle. Reicht das fürs, muss ja schon gut laufen, dass es fürs Viertelfinale reicht.
Aber ist das nicht jedes Mal zur WM so?
Ja, klar.
Also gerade weil auch die Teams jetzt, gerade so die in Nordamerika angehauchten Teams, also Kanada, USA, die Schweden, die Finnen manchmal ja noch, werden ja dann auch im Turnierverlauf dann auch nochmal stärker, wenn jetzt, oder lass uns Russland nehmen, dann, wenn jetzt Ovi ausscheidet gegen die Pens, dann kannst du ja fast davon ausgehen, dass Ovechkin quasi einen Tag später für Russland auf dem Eis steht bei der Weltmeisterschaft. Also das finde ich halt dann auch immer schwer im Vorfeld. Du kannst jetzt zwar den deutschen Kader so im Groben anschauen, aber du kannst jetzt den kaum ins Verhältnis setzen, weil du gar nicht weißt, wie jetzt die Favoritenteams dann quasi zum Finaltag oder Halbfinaltag aussehen, weil sich dann da immer noch mal was verändern kann.
Insofern vielleicht gar nicht so schlecht, dass die großen Gegner gleich am Anfang kommen für Deutschland. Geht los mit USA, dann gleich am Samstag Schweden, Montag Russland, Mittwoch Slowakei. Das sind halt so die 4 Teams, die man jetzt so vielleicht gefühlt im Viertelfinale am ehesten noch sehen würde mit Deutschland. Also ich würde sagen, da 4 aus 5 von denen. Dann halt Dänemark, Italien, Lettland. Das sind eigentlich die 3, die du auf jeden Fall mal hinter dir lassen musst. Es sei denn, es passiert natürlich was Komisches in der Gruppenphase, was immer passieren kann. Ich habe am Anfang gedacht, wow, geht gleich los gegen USA, Schweden, Russland. Gleich die 3 Brocken. Schon hart, aber andererseits, ja, kann es halt sein, dass es noch Russland ohne Ovi ist. Und einen Tag später wäre es dann schon Russland mit Ovi.
Und die USA ohne Matthews.
Ja, aber
die USA ohne Matthews und die USA ohne TJ, jetzt hätte ich beinahe TJ Sochi gesagt, wegen seinem TJ Oshie.
Ja gut, aber Matthews spielt so oder so nicht, also er spielt ja jetzt am Anfang nicht und dann auch am Schluss nicht.
Er hat ja direkt nach dem Ausscheiden der Maple Leafs gesagt, dass er jetzt eine Pause macht. Der hat ja, glaube ich, 98 Spiele oder so gemacht
gehabt. Ja, aber also da wäre es ja egal, ob du jetzt am Anfang gegen die USA spielst oder am Schluss. Mit Matthews und auch mit Kane, der nicht spielen wird. Also ja. die sind ja so oder so nicht mit dabei. Also
deswegen. Die,
genau. Ja.
Aber also ich wollte das eher ins Positive bringen, weil das vielleicht der Vorteil für die deutsche Mannschaft ist.
Ich finde
es auch. Parisi, ist Zach Parisi dabei?
Nein, also ich finde auch den, ganz ehrlich, der Kader der USA. Gehen wir erstmal den Kader der USA durch, weil wir jetzt gerade da bei den Amis waren. Finde ich jetzt nicht so angsteinflößend. Halibut, Jimmy Howard und Cal Peterson im Tor. Daniel Brickley. Danny DeKeyser, Noah Hannifin, okay. Charlie McAvoy, okay. Connor Murphy, Truba, Trevor van Riemsdyk in der Verteidigung. Anders Bjork, Nick Bjugstad, JT Compher, ist der Compher ausgesprochen? Compher? Andrew Kopp, Christian Dvorak, Eichel spielt mit, okay. Goodrow spielt mit, okay. Jordan Greenway, Dylan Larkin, okay. Clayton Keller, Anders Lee, okay. Brock Nelson, okay. Nick Schmaltz. Es sind schon ein paar NHLer dabei, aber jetzt sind die absoluten Hochkaräter, wenn du sagst, Matthews und Kane in einer Reihe zum Beispiel, das wäre schon hart. Aber Kane hat ja auch schon länger keine Weltmeisterschaft gespielt mehr für die USA. Er ist bei der Olympia dabei und auch beim World Cup of Hockey, aber WM hat dann doch nicht halt diesen Stellenwert. Ich finde jetzt den Kader der USA, der ist sehr, sehr gut, aber der ist jetzt nicht brutal angsteinflößend.
Nee, das ist er nicht. Ich bin gerade parallel auf der Suche nach so einer Kaderliste. Ich finde gar nichts.
Von den
USA? Ich bin auf der IIHF-Seite und finde nichts.
Von den USA?
Ja, generell.
Ja, ja. Generell hast du noch Probleme über die IHF-Seite. Ich bin jetzt bei teamusa.usahockey.com. Da ist der Kader halt der USA. Da kannst du dann über die jeweiligen Seiten gehen. Aber ja, du hast schon recht. Also die Double IHF-Seite hat da durchaus noch Nachholbedarf, weil eigentlich stehen die Kader ja jetzt. Oder zumindest die vorläufigen stehen. Aber ja. Wir können den Deutschen schon mal durchgehen, finde ich. Und
den Deutschen habe ich gefunden.
Ich habe ihn dir geschickt, auch nochmal.
Deswegen habe ich ihn ja gefunden.
Genau, ewig lange Vorbereitung auf die Sendungen. Wir haben gerade vorher ein bisschen gescherzt, weil die größte Vorbereitung ist bei mir tatsächlich auch die Trivia. Da schaue ich dann nochmal nach und dann checke ich das nochmal kurz vor der Show, ob das jetzt wirklich alles so stimmt, wie ich mir das rausgeschrieben habe. Das ist tatsächlich Vorbereitung. Alles andere, die schon öfter zugehört haben, wissen das eher so aus dem Stegreif. Das ist ja, das Konzept der Show. Wir quatschen über Eishockey.
Es ist ja die im 2-Wochen-Rhythmus eigentlich angedachte Gesprächstherapie zum Thema Eishockey.
Genau, so ist es. Ja. Ja. Und wir müssen einfach zurzeit öfter als alle 14 Tage auf die Couch.
Ja, ein Glück.
Der deutsche Kader. Zerrissen wurde nach Hause geschickt von Sturm und Radicke wurde jetzt nach Hause geschickt. Und der vorläufige Kader sieht folgendermaßen aus. Greis, Brückmann und Austenbirken im Tor. Reul, Justin Krüger, Christian Ehrhoff, Konrad Abelshauser, Dennis Seidenberg, Frank Hördler, Sinan Akta und Moritz Müller in der Verteidigung. Und im Sturm Tobias Reeder, Brooks Masek, Markus Kink, Matthias Plachter, Yannick Seidenberg, Patrick Reimer, Yasin Elis, Gerrit Fauser, Patrick Kager, Felix Schütz, Dominik Kahuden, Philipp Gogula, David Wolf und Frederik Tiffels. Und das ist schon echt ein wirklich guter Kader.
Das ist wirklich ein guter Kader. Mich würden ja die 5 Mann interessieren, wo du sagst, über die könnte man diskutieren, ob sie überhaupt in den Kader gehören sollten oder um es besser auszudrücken, ob man sie durch bessere Spieler ersetzen könnte.
Ja, ich hätte es eigentlich eher andersrum. Also mir würden noch sicherlich 5 Spieler einfallen, bei denen man sagen könnte, ja, die könnten schon dabei sein. Also jetzt, wenn du sagst, Zerrissen wurde heimgeschickt jetzt zum Beispiel. Ja. Das ist sicherlich ein Verteidiger, der in der Saison einen Schritt gemacht hat. Wen er jetzt da rausnehmen sollte dafür, ich habe mir da jetzt keine Gedanken gemacht, aber das ist so einer, der sicherlich da eher so ein bisschen Pech gehabt hat. Und mein biggest Snap steht ja sowieso schon länger. Was ist denn dein biggest Snap? Wen hättest du denn gerne in diesem Kader drin gehabt? Unbedingt, und er ist nicht drin.
Ich finde Marcel Nöbels bei der Nationalmannschaft immer sehr, sehr gut. Und mag ihn generell als Spieler, nicht nur jetzt bei den Eisbären, sondern so generell als Typen und mag die Art und Weise, wie er Eishockey spielt. Fand aber die Entscheidung, ihn jetzt nicht mit zur WM zu nehmen, insofern in Ordnung, weil er ja erst kürzlich von einer schweren Knieverletzung, also Kreuzbandriss, zurückgekommen ist und, glaube ich, jetzt den Sommer einfach braucht, um dann für die nächste Saison fit zu sein. Also ich schätze, dass das eventuell sogar in die Entscheidung mit reingegangen ist, ihn dann nicht in den Kader mit zu berufen. Mhm. Aber ich fand ihn letztes Jahr zur WM zur Olympia-Quali wurde er, glaube ich, dann aus dem Kader gestrichen, aber zur WM fand ich ihn sehr, sehr stark.
Ja, und er hat ja eigentlich jetzt schon gute Form auch gehabt in den Playoffs, hat wirklich gute Playoffs gespielt. Klar, lange Verletzung, aber ich finde, da muss man auch so ein bisschen drauf schauen, wie ist denn die Form? Und bei mir ist halt, also mein deutscher Meister ist München, Frankie Maurer spielt bei München, Frankie Maurer spielt in einer Reihe mit Dominik Cahun. Frankie Maurer spielt Unterzahl, kann sicherlich auch Überzahl spielen. In München spielt das selten. Klar, vielleicht ist er ein bisschen klein, aber ist dafür auch schnell. Also das kann ich nicht ganz verstehen, warum der nicht mit dabei ist.
Ja, das stimmt. Hast du einen Punkt.
Also du hast halt schon Auffälliges, dass du bei den Flügeln halt schon ziemliche Tiere mit dabei hast, mit, also für deutsche Verhältnisse. Mit David Wolf zum Beispiel knapp 100 Kilo, mit dem Fauser um die 90 Kilo, das auf 1,82 verteilt, mit Plachter 100 Kilo, mit King 96 Kilo. Das sind halt so die Brocken in der Mannschaft. Mhm. Und dann hast du sicherlich ein paar richtig technisch gute Spieler und schnelle Spieler wie ein Rieder, ein Masek. Cajun habe ich schon angesprochen. Aber ich weiß nicht, warum man da keinen Platz für Frank Maurer findet in diesem Kader. Das stört mich schon so ein bisschen. Das ist das Einzige, was mich wirklich stört. Weil auch der hat ja wieder gute Playoffs gespielt. Wichtige das Tore stimmt, gemacht. Ja. Und ja, ich mag das einfach, wie der Eishockey spielt. Ich hab diese Reihe Cajun, Maurer und Christensen schon in den letzten Playoffs gern gemocht und jetzt auch in diesen Playoffs gern gesehen. Und dann hast du natürlich Christensen, kannst du nicht spielen lassen, weil er kein Deutscher ist, aber er packt da irgendwie zu Cajun, Maurer, entweder den Masek noch dazu, dann hast du eine reine Münchner Reihe oder irgendwie so ein Rieder, der brutales Tempo hat. Das kann schon richtig Spaß machen.
Das stimmt. Das würde tatsächlich gut passen. Bin sowieso so ein Freund davon, dass man schaut bei der Nationalmannschaft, dass man Spieler zusammensetzt, die irgendwie schon mal entweder sowieso das ganze Jahr über in einer Reihe spielen oder den Großteil der Saison in einer Reihe zusammenspielen oder die zumindest schon mal zusammengespielt haben, wo man weiß, es funktioniert. Oder wenn es gar nicht geht, dann halt irgendwie versucht, sie zumindest so aus der Mannschaft herauszunehmen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die drei Mannheimer in einer Reihe zusammenspielen. Also King, Plachter und Wolf. Mhm. Dass sie dann vorne zusammenspielen.
Und da, also da ist ja schon auch der Trend zu erkennen, dass das Sturm auch macht. Ja? Also er hat ja Elis und Reimer, die reinen Kollegen sind im Team. Er hat Hager und Gogula, die zusammen in einer Reihe spielen bei Köln. Von zwei Spitzenteams in Deutschland. Er hat eben die Mannheimer mit King, mit Plachter, mit Wolf. Er hat die Münchner mit Cajun, mit Masek, mit Seidenberg. Also auch vorstellbar, dass da entweder so Zweierkombinationen, also die Zweierkombination Hager-Gogula wird auf jeden Fall stehen, denke ich. Die Zweierkombination Reimer-Elis ist auch sehr wahrscheinlich. Die Frage, wer da Center spielt. Da muss er noch einen finden, der mit dazu passt. Oder vielleicht sogar eine reine Club-Reihe, wie eben jetzt möglich mit Cajun, Masek, Seidenberg zum Beispiel.
Ja.
Oder auch eben mit den Mannheimern, die du angesprochen hast. Also das ist schon alles verständlich und auch so die Überlegung, verschiedene Spielertypen natürlich auch zu haben. King ist sicherlich einer, der mal so eine Shutdown-Rolle einnehmen kann. Und dann auf der anderen Seite wieder Spieler, die technisch gut sind, flink sind. Also ich finde auch eine ganz gute Mischung drin. Ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher. Also das kann natürlich sehr, sehr gut gehen, wenn auch Greis noch heiß läuft. Selbst wenn Greis nicht heiß läuft, hast du dann noch Brückmann und Austin Birken in der Hinterhand. Also Torwart, denke ich, schon sehr gut besetzt, die Position der Verteidigung. Jetzt noch mit Krüger mit dabei, auf den bin ich sehr gespannt. Den sehe ich selten spielen, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Aber Abelshauser eher auf da hinten, Reul als Abräumer, Seidenberg. Boah, und dann Müller, Hördler, Akta, alle werden natürlich auch nicht spielen von diesen Verteidigern, aber das sind schon echt auch gute Spieler mit dabei. Kann sehr gut funktionieren, kann halt, wenn du vielleicht gegen die USA einen schlechten Start erwischst und dann am nächsten Tag gleich gegen Schweden ran musst, kann natürlich auch schief gehen, ne? Also,
das ist halt
Platz 5 oder 6 in der Gruppe wäre jetzt auch keine Überraschung. Nee, aber genauso 4 oder 3 nicht, ja, also, ne?
Also bei Hördler bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher, ob er überhaupt eine Minute spielt bei der WM. Vielleicht letztes Gruppenspiel, wenn alles sicher ist oder sowas, aber sonst sehe ich ihn eigentlich gar nicht in dem Kader so. Jetzt bei der Defensive, die dort nominiert wurde.
Wobei er auch schon wirklich gute Playoffs gespielt hat. Also ich mag den Hördler auch wirklich gern. Also ich mag den sowohl defensiv als auch im Spielaufbau als auch im gegnerischen Drittel wirklich gern. Guter Verteidiger.
Ich mag ihn auch gern und ich mag auch das, was viele an ihm kritisieren gern, dass er gerne mal einen Ausflug nach vorne wagt und vielleicht sich mal jetzt nicht so klassisch an seine Position hält, sondern das teilweise auch mal ein bisschen wild interpretiert, im Vorcheck und auch in der Offensive mit der Scheibe. Aber ich weiß nicht, ob Marco Sturm da drauf steht und ob Sturm dann nicht lieber disziplinierte Verteidiger haben möchte, die ihren Job erfüllen. Das kann ich halt dann nicht einschätzen.
Ja, das ist halt immer die Sache. Ja. Welche Spielertypen will auch der Trainer haben? Was hat er denn für eine Idee von Eishockey? Was will er sehen? Ja,
jetzt haben wir schon. Über einen müssen wir aber noch sprechen.
Ja.
über Deutschlands super Eishockeyspieler der letzten zwei Tage. Das habe sogar ich mitbekommen, ohne dass ich mir da irgendwie die Vorbereitungsspiele angeschaut habe. Aber Frederik Tiffels.
Freddy Tiffels. Als ich zum ersten Mal den Namen Tiffels gelesen habe, ehrlich gesagt, bei einem Kader, habe ich mir gedacht, wie, der nimmt den Tiffels mit aus Bremerhaven? Also klar, das ist jetzt in Bremerhaven einer der besten deutschen Spieler, weil sie nicht so viele deutsche Spieler haben. Aber das hat mich dann schon überrascht, bis ich dann erst gecheckt habe, nee, das ist Frederik Tiffels. Und ja, dann bleibt er auch und bleibt und bleibt und bleibt und macht sein erstes Länderspieltor. Und ja, jetzt vor allem die letzten Partien haben wirklich gut ausgesehen. Und ja, ist weiter im Kader. Ich habe mir ehrlich gesagt am Anfang gedacht, ja, den nimmt er jetzt mal mit, um dem halt auch so ein bisschen mal die Nationalmannschaft zu zeigen. Ähnlich wie jetzt Meinschein etwa, der halt dann einfach wieder nach Hause geschickt wird. Und bei dem es halt auch nicht so wehtut, den nach Hause zu schicken, der das halt dann auch klaglos hinnimmt. Aber er ist weiter mit dabei. Macht zwei Tore gegen Lettland. Eins davon in Überzahl. Ich glaube, ein gutes Powerplay wird auch nicht schaden bei der Weltmeisterschaft. Ja, und natürlich großer Vorteil, die Position. Ne? Also das ist natürlich auch was wir nicht vergessen dürfen, dass du den Kader, also kannst du keinen Kader mit 20 Außenstürmern zusammenstellen. Und Frederik Tiffels hat zumindest teilweise mal auf Center gespielt da in den Vorbereitungsspielen.
Ja, aber also bei Elite Prospects wird er auch noch als Flügel gelistet.
Wird als Leftwing gelistet, ja, aber also zumindest die Spiele, die ich, also gegen Weißrussland hat er teilweise im Center gespielt in der vierten Reihe dann oder vierte Reihe.
Okay. Ja. Sei dann für gerade für so einen jungen Spieler dann, also entweder er wächst dann mit der Aufgabe und du merkst ihm das nicht an, dass es vielleicht eine ungewohnte Position ist, oder es erdrückt ihn. Aber ich schätze ihn so ein und das, was ich da jetzt gesehen habe, auch gerade dieses tolle Tor gegen, das 1-0 war das, glaube ich, ne, gegen Lettland, wo er durch die Mitte durchgeht und dann aus fast unmöglichem Winkel das Ding macht.
Traut sich halt auch was zu, ne?
Genau, und ich glaube halt, dass er da vielleicht dann so Fußball-WM 2006 mäßig die ganzen Spieler, die Klinsmann nominiert hat und der ein oder andere sich dann gefragt hat, was soll er denn mit denen? Und plötzlich spielen die groß auf.
Freddy Tiffels, der David Odonko der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.
Ja, von mir aus auch der Lukas Podolski der Eishockey-Nationalmannschaft. Oder der Schweini.
Also ich habe jetzt nochmal geschaut, weil ich war mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher mit der Position, aber Tiffels, also zum Beispiel jetzt in den Spielen gegen Weißrussland, war halt dann 13. Stürmer. Aber ich habe den teilweise auch beim Bulli gesehen. Insofern vielleicht dann auch nur aushilfsweise, ich weiß auch nicht, ob er wirklich dann eine Center in einer Reihe sein wird, aber wer ist dann, also Radicke ist jetzt nach Hause geschickt worden als Center, King, Hager, Cahoon, Tiffels sind für mich jetzt gerade die Center, oder?
Ja, und dann Leute, die er noch umschulen kann. Ich glaube,
Seidenberg wird Center spielen. Ja, hast recht. Ja, genau.
Er kann alles spielen.
Ja, kannst du uns vorstellen. Seidenberg wird, denke ich, auch Center spielen dann, ja. Ja. Mal sehen.
Ja.
Ja, aber also, ich wusste vorher über Freddy Tiffels auch nicht wirklich viel, ehrlich gesagt. Gedraftet 2015 von den Pittsburgh Penguins. Nummer 167 hat zuletzt bei der Western Michigan University gespielt. Jugend Krefeld, Köln, Mannheim. Also eigentlich alles das, was du spielen musst in Deutschland, um dann erfolgreich zu werden.
Ja, Eisbären Juniors, da hätte er noch mal kurz einen Abstecher hinmachen können.
Genau, und nach Landshut.
Und ein paar Tölz.
Und Rosenheim. Ja, gibt schon mehr als Krefeld, Köln und Mannheim, klar, aber wenn du das liest du bei
große Namen.
Ja, das liest du öfter halt, diesen Werdegang so.
Ja.
21. Ich find's ganz cool, ehrlich gesagt, den auch mit dabei zu haben. Ändert aber nichts daran, dass ich über die Entscheidung, Frank Maurer nicht mitzunehmen, enttäuscht bin.
Ich bin weniger enttäuscht jetzt bei Nöbels, weil ich es irgendwie verstehen kann, aber ich finde es auch cool, dass Tiffels dabei ist. Ist halt auch mal so frischer Wind. Und ist ganz schön, wenn man dann mal so einen Namen mitbekommt, die man jetzt vielleicht, wo man, wie du sagst, so mit, dass man ihn mit Dominik Tiffels verwechselt und denkt, hä? Jetzt ein Bremerhavener da mit dabei, ist unerwartet, aber nee, ist schön, finde ich cool.
Zeigt aber auch,
und hoffe, dass er spielt.
Ja, zeigt halt auch, dass Sturm viel in Nordamerika halt auch unterwegs ist, ja, also dass der, da, ja, glaube ich, rutscht ihm halt dann keiner durch von den jungen Spielern, die vielleicht noch nicht auf NHL-Level sind. Aber zeigt halt auch irgendwie, ja, College mit 21 wird dann wohl höher gewertet von Sturm als gestanden DL mit 25 oder 28 oder 30. Teilweise zumindest.
Ja.
Also irgendwie sind Radicke oder Mauer sind auf jeden Fall gestandene DL-Spieler. Also der erste Schwung, den er da nach Hause geschickt hat, also auch das sind ja auch welche, die jetzt wirklich ganz, ganz gute, eine ganz gute Saison gespielt haben, wie ein Holzmann zum Beispiel oder Maxi Kamera als junger Spieler, die waren am Anfang noch mit dabei. Eben dann Mayen scheint als junger Spieler, Höflin war auch mit dabei. Dann ja, immer halt dieses Austauschen von Sturm, was glaube ich auch nicht einfach ist für einen Bundestrainer, dann wieder 3-4 Spielern zu sagen, ja, hat eigentlich ganz gute Leistungen gezeigt, war zufrieden, aber reicht nicht ganz. Also im Endeffekt halt dann hast du dann fast einen 40er Kader an Spielern, die du mal dabei hattest in der Vorbereitung und am Ende, ja, sind es halt dann 23, die im Roster sind, oder? 23? 12 Stürmer, 8 Verteidiger, oder 13 Stürmer, 7 Verteidiger, 3 Torhüter.
25 hat er jetzt im Kader.
Jetzt, ja. Aber er muss ja noch. Muss er noch kürzen? Er muss ja noch, oder? Er muss ja zumindest. Nee,
ich glaube, das ist jetzt der.
Der Finale.
So wie ich das verstehe schon.
Bundestrainer Marco Sturm bin in vorläufigen WM-Kader. Merkt bei uns beiden, dass wir noch voll im NHL-Modus irgendwie sind. Und
ich muss ehrlich sagen, mich interessiert die WM dann auch erst wirklich, wenn sie losgeht und ich die Spiele sehe. Vorher, das ist, mag vielleicht auch ein bisschen an der Art und Weise liegen, wie jetzt diese in Anführungszeichen Heim-WM vermarktet wurde, aber also in Berlin hat man auch wirklich wenig davon mitbekommen, dass jetzt da eine WM in Köln ist, in Köln und Paris. War nicht so toll, sag ich mal, wie das ganze Ding an die Leute gebracht wurde. Aber ja, auch gerne, also wenn die WM jetzt nicht in Berlin, nicht in Köln und Paris wäre, das würde mich dann trotzdem erst tatsächlich interessieren, wenn die Spiele dann laufen.
Ja, aber ich glaube halt, dass generell einfach auch das Problem ist, dass das Interesse für Eishockey nicht so hoch ist einfach. Und dann glaube ich, kannst du dich auch strecken und recken, wie du willst. Du kriegst das Ding vielleicht auch nicht deutlich besser vermarktet.
Ja.
Oder?
Man kann sich trotzdem Mühe geben.
Das kann man auf jeden Fall. Da hast du recht. Man
könnte trotzdem einen coolen Werbespot machen. Man könnte sich mehr Mühe geben bei dem WM-Song und nicht so ein dahingerotztes Lied sich ranholen. Oder man könnte auch versuchen, vielleicht einen coolen Fernsehspot zu machen. Also, das ist halt leider, ja, das ist aber so ein bisschen diese deutsche Kultur, glaube ich, was das angeht. Da haben uns dann die Amis so ein bisschen was vor. Gerade was das angeht, was diese Vermarktung angeht. Und da dürfen wir auch nicht, da ist Eishockey jetzt auch nicht der Nonplusultrasport. Und trotzdem sieht das alles ein bisschen hochwertiger vermarktet und irgendwie mit mehr Liebe gemacht aus. Das ist die Sache, die mich daran stört.
Grundsätzlich Weltmeisterschaft wirst du, denke ich, mal schauen. Aber man merkt natürlich auch an den Teams teilweise, also gerade jetzt, es waren bei den Chicago Blackhawks wirklich ein paar Spieler, die also sind draußen in der ersten Runde. Dann könnte man auch meinen, okay, dann spielen sie halt dann auch Weltmeisterschaft. Aber kein Kane, habe ich ja schon gesagt, kein Keith und Seabrook für Kanada. Krüger spielt. Aber auch ein, also mit Hossa, kann ich sicher, auf jeden Fall, ja, es ist auch teilweise so, dass die NHLer, die in den Playoffs raus sind oder gar nicht die Playoffs erreicht haben, dann doch sagen, ich mache eine Pause. Austin Matthews spielt nicht, Patrick Kane eben nicht für die USA. Es sind schon ein paar große Namen, die eben nicht mit dabei sind. Das ist auch, finde ich, etwas schade. Mich hat das früher schon noch deutlich mehr gestört als jetzt, aber mich stört mich immer noch, dass eben die Weltmeisterschaft halt eigentlich parallel zu der wichtigsten Entscheidung im Eishockey läuft. Ja, aber wird sich auch nicht ändern, denke ich.
Ja, leider nicht. Ich versuche gerade den schwedischen Kader mal. Habe ich jetzt nach 10 Minuten Suchen dann auch mal gefunden. Mein Schwedisch ist halt ein bisschen eingerostet. Ja, ja. Deswegen. Aber da ist auch Gabriel Landeskog ist da dabei. William Karlsson. Mario Kempe. Ach, jetzt beginnt ja auch wieder die Zeit, wo man die Namen dann tatsächlich mal in der europäischen Aussprache hört, richtig?
Ja, genau.
Wo man dann Henrik Zetterberg und
Zetterberg, ja, aber Zetterberg, also Zetterberg sage ich schon zum Beispiel.
Aber ja, oder Lundqvist. Ich sage immer Lundqvist.
Ich sage schon auch Lundqvist. Bei Kowalczuk, fiel es mir lange schwer.
Kowalczuk.
Ja.
Ovechkin. Ach, guck mal, William Nylander ist bei Schweden auf jeden Fall im Kader. Ja. Karl Soderberg. Ich versuche jetzt mal die... Oh, Victor Hedman ist natürlich... Also schwedische Defensive kann man sich auf jeden Fall dann anschauen. Das ist der Jonas Brodin, Victor Hedman. John Klingberg. Ja. Und Anton Strahlmann. Der Strahlemann.
Strahlmann.
Und natürlich Ekman Larsson kann man, also die schwedische Defensive kann man sich auf jeden Fall wieder anschauen. Ja, ja. Das ist wie jedes Jahr.
Gehen wir noch vorne?
Ja, da habe ich ja jetzt schon ein paar genannt. Also Markus Krüger hast du ja eben schon gesagt gehabt. Ja. Dann Dennis Everberg von den Växjö Lakers. Mhm. Joel Lundqvist von Frölunda. Joel Ekman, Eriksson Ek von Minnesota. Elias Lindholm. Carolina Hurricanes, William Nylander, Toronto Maple Leafs, Karl Soderberg, Colorado Avalanche, Joachim Nordström, Carolina Hurricanes, Karl Klingberg von EV Zug, Viktor Rask, Carolina Hurricanes, Linus Olmark von Salvat Juleva, Ufa, Mario Kempe, William Karlsson von Columbus Blue Jackets und Gabriel Landeskog. Mhm. Ich habe ein Team übersprungen, weil ich den Namen nicht lesen kann.
Okay. Aber also ich meine, gib dir mal bei den Schweden, pack dir mal Lundqvist im Tor dazu, einen Karlsson, also Erik Karlsson, in die Verteidigung und einen Jakob Silverberg, der ja auch brutal starke Playoff spielt, ja. Jetzt in den Sturm noch. Das ist schon ein geiles Team.
Die Schweden sowieso immer.
Ja.
Also die muss man eigentlich auch immer auf der Rechnung haben, auch wenn der Kader vielleicht nicht so das Nonplusultra ist oder dir die Namen vielleicht fehlen, aber allein die Art und Weise, wie sie halt Eishockey spielen, das ist ja so, das hat ja so ein bisschen was diesen, soweit ich das noch weiß, von dieses Barca-Fußball-Ding, dass halt wirklich von der Jugendmannschaft an immer dieselbe Art Eishockey gespielt wird und dann kommen die in der Nationalmannschaft zusammen und mit, weiß ich nicht, jetzt im Männeralter und die meisten kennen sich ja sowieso schon durch die Jugendmannschaften und dann spielen die halt genau denselben Stil oder einen ähnlichen Stil, wie sie ihn schon vor, weiß ich nicht, 10 Jahren im jugendlichen Alter gespielt haben. Und dadurch sind die Schweden halt und generell das Talent und die Ausbildung ist natürlich nochmal deutlich höher. Aber deswegen würde ich gar nicht so viel auf die Namen geben bei den Schweden. Wobei, wie gesagt, die Defensive ist halt wieder, also das ist wirklich Zauber. Zucker. Ja. Zucker, sage ich immer.
Zucker ist das. Das ist Zucker. Und dann würdest du ja nochmal, wenn wir weiterschauen, nochmal einen Marcus Johansson von den Washington Capitals natürlich haben, einen Niklas Backström von den Washington Capitals. Burakovsky ist ja auch ein Schwede. Dann hast du bei den Pittsburgh Penguins noch Karl Hagelin. Also da hast du schon echt, hättest du Hagelin, genau, da muss ich auch, da sage ich auch eher Hagelin, ist recht, Carl Hagelin, da hättest du natürlich auch schon noch, wenn du die Schweden noch mit dazu nimmst, die noch in den Playoffs sind, echt einen brutalen Kader. Hörnqvist ist ja auch noch ein Schwede bei den Penguins und eben Erik Karlsson.
Ekholm von Nashville, ist das auch ein Schwede?
Ja, stimmt, Nashville Predators, fehlt bloß noch, dass Rinnen ein Schwede wäre, ist aber nicht. Matthias Ekholm, Viktor Arvidsson bei den Nashville Predators.
Oh, ja,
von Philipp Forsberg, Kalle Jankrok. Also krass. Pontus Auber wäre auch noch ein Schwede bei den Nashville Predators. Du hast da echt, das sind echt nur ein Dutzend Schweden in den Playoffs drin, aber die richtig gut spielen. Die richtig wichtig sind für ihre Mannschaft. Ja, ich weiß nicht, aber wir sprechen zwar über die Weltmeisterschaft, aber dann doch eher über die NHL jetzt gerade. Sollen wir einfach sagen, lasst uns mit NHL weitermachen.
Ja, jetzt haben wir ja quasi unsere Top-Favoriten benannt.
bei der WM. Wir
über die USA, gesprochen, über Deutschland und über Schweden. Reicht. Nein, aber es ist leider ja etwas komplizierter, an die Kader zu kommen. Ich glaube, da ist man, wenn wir am 5.5. kurz vor dem Eröffnungsspiel nochmal aufnehmen sollten oder könnten, dann haben wir vielleicht die Kader und könnten da eine bessere Vorschau liefern.
Ja, wir haben jetzt teilweise auch über Teams gesprochen, die oder über Spieler gesprochen, oder größtenteils über Spieler gesprochen, die gar nicht mit dabei sind. Taves habe ich natürlich noch vergessen von den Chicago Blackhawks, der auch nicht spielt. Also Team Canada schauen wir noch, oder? Team Canada schauen wir noch an das Roster.
Ja, habe ich eben schon versucht zu finden, aber es ist schwieriger, als ich dachte.
Echt?
Ja.
Okay. HockeyCanada.ca.
Ja.
Players. Die Frage, ob das die sind, die auch... nee, das kann es nicht sein.
Das ist nämlich, glaube ich, noch der World Cup of Hockey Kader.
World Juniors habe ich hier. Ja gut, lass uns dann drüber sprechen, wenn die Mannschaften wirklich spielen und wir wissen, wer wo mit dabei ist.
Ich denke auch.
Okay. Dann NHL. Ey,
ja.
Coole Playoffs bis jetzt, oder?
Geile Playoffs.
Richtig geile Playoffs. Und ich habe auch so den Eindruck, nochmal überraschungsgeladener und ausgeglichener als in den letzten Jahren.
Ja, und es ist, ich habe schon lange keine Playoffs mehr geschaut, wo ich eigentlich gar nicht großartig investiert war in irgendein Team. Jetzt mal die Maple Leafs ein bisschen ausgeklammert, wo ich trotzdem so viele Spiele mit so viel Enthusiasmus geschaut habe, wie in diesem Jahr. Also es gibt kaum ein Spiel, wo ich nicht gespannt dann zuschaue und mir denke, wow, das ist richtig gutes Hockey auch. Und ich finde jetzt sogar in der zweiten Runde, also normalerweise baut das Spielniveau ja dann immer ein bisschen ab und das trägt sich dann mehr durch die Spannung. Aber ich finde jetzt die zweite Runde von den Spielen her nicht wesentlich schlechter oder schwächer als das, was in der ersten Runde gespielt wurde.
Hast du siehst du einen Trend? Bei den Teams, wir hatten ja in der letzten Saison den Trend, Pittsburgh Penguins, ja Mensch, die spielen einfach brutal schnell. Es ist nicht mehr nur unbedingt dieses Puck-Possession und Puck-Cycling, sondern halt einfach Transition-Hockey. Das sehr, sehr erfolgreich war, ja zur Perfektion gezeigt von der Überraschungsreihe eigentlich in den vergangenen Playoffs oder der Endphase mit Hagelin, Kessel. Und wer hat das Center gespielt? Bonino, oder?
Bonino.
Genau. siehst du einen ähnlichen Trend auch in diesen Playoffs, was erfolgreich ist? Denn, ich meine, die Kings waren in den letzten Jahren bestimmend in der Liga, sind überhaupt nicht in die Playoffs gekommen. Die Blackhawks waren in den letzten Jahren bestimmend in der Liga, sind in der ersten Runde 0-4 raus gegen die Nashville Predators. Du hast so ein paar neue Gesichter und neue Mannschaften auch. Die Oilers jetzt in der zweiten Runde, die auch die Anaheim Ducks momentan zumindest mal an der ausgestreckten Hand halten mit einer 2-1-Führung. Ottawa zum Beispiel hätte ich auch nicht in der zweiten Runde noch erwartet. Also das auf jeden Fall zu erkennen, dass du da neue Gesichter hast, Nashville Predators. Aber hast du auch einen Trend, was die Art von Eishockey anbelangt, erkannt?
Es ist schwierig. Das sind so verschiedene Kategorien von Teams, die da jetzt in der zweiten Runde sind. Du hast Ottawa mit Eric Carlson und du hast St. Louis mit Jake Allen, die in der ersten Runde sehr stark von einer Person abhängig waren. Und bei den Senators würde ich sogar sagen, sie sind generell extrem abhängig von Eric Carlson. Da habe ich einen schönen Spruch aufgegriffen jetzt in den letzten Tagen, dass kein anderer Spieler über Positives wie Negatives seines Teams entscheidet wie Eric Carlson. Also wenn er fehlt, dann rutschen die Sens schon ein bisschen ab. Wobei sie offensiv, finde ich, trotzdem immer noch ein ganz gutes Team haben und wahrscheinlich auch in der Breite besser sind als die Rangers. Und dann hast du so Teams wie Nashville, wie Washington und Pittsburgh, Ja, nee, Pittsburgh würde ich nochmal ausklammern. Also erstmal Nashville und Washington, die gerade in der Defensive was aufs Eis bringen, was halt, ja, also die Top 4 und bei den Washington Capitals ist es ja eigentlich die Top 6 plus Kevin Shattenkirk. Und bei Nashville sind es halt die vier Romagnosi, Ryan Ellis, PK Subban und Matthias Ekholm, die dort von hinten raus halt das Spiel dann wirklich machen. Und Speed hast du immer noch da, also bei Nashville, bei Washington, Pittsburgh auch. Was mich dann noch überrascht hat, dann sind wir bei der vierten Serie, bei Edmonton gegen Anaheim, was mich da enorm überrascht hat, ist, mit wie viel Respekt die Anaheim Ducks in den ersten beiden Spielen gerade gegenüber Connor McDavid aufgetreten sind. Da hätte ich nicht gedacht, dass sie wirklich in so einen, ja, altmodischen Mann-gegen-Mann-Stil verfallen und Ryan Kessler wirklich als Schatten durch das Stadion schicken. Und ich glaube, ja, wie man so schön sagt, wenn McDavid während des Spiels auf Klo gegangen wäre, dann wäre Ryan Kessler auch mitgegangen. Also das war wirklich überraschend. Und dann lustigerweise in Spiel 3 in Edmonton, wo das Matchup dann nicht ganz so aufging, war das ausgerechnet die Reihe, die das Spiel für die Ducks gewinnt. Also das finde ich auch interessant. Aus deutscher Sicht natürlich finde ich Leon Dreiseitel neben Cam Talbot momentan der beste Spieler der Edmonton Oilers, weil McDavid halt mehr oder weniger abgeschalten wird von den Ducks.
Ja, hast du den Eindruck, dass es so ein bisschen untergeht fast in Deutschland? Also klar, alle wissen mittlerweile, oder wer sich für Eishockey interessiert, kennt Dreiseitel. Und wer sich für Sport interessiert, hat den Namen sicherlich auch schon mal gehört. Aber ich fand jetzt vor allem zu Beginn in der Serie gegen die Anaheim Ducks, das ist jetzt nicht einer, der da mitspielt. Das ist einer, der Spieler entscheidet. In der wichtigsten Phase einer Saison. In der besten Eishockey-Liga der Welt. Und mir ist das fast noch so ein bisschen, also ich meine, Medienhype will ich ja gar nicht unbedingt so haben, ja, oder was weiß ich, dann heißt wieder neue Gretzky oder keine Ahnung. Ich spreche es bewusst, Gretzky auch. aber weißt, was ich meine, auch in der, so ein bisschen in der Hockeylandschaft. Dass du einen hast, der halt einfach, ja, total, in der Liga bei einem Team, das jetzt ganz offensichtlich im Kommen ist, eine unfassbar wichtige Rolle spielt.
Und vor allem finde ich das so interessant, weil ich bei mir selber merke, wie sich das dreht. Ich habe mich ja nie zurückgehalten mit der Kritik an Leon Dreiseitel, weil ich schon gerne sehen wollte, wie er dann auch mal alleine quasi ein wichtiges Spiel entscheidet oder über eine längere Phase eine Reihe trägt. Weil er jetzt gerade letzte Saison an der Seite von Taylor Hall, dieses Jahr an der Seite von Connor McDavid gespielt hat, immer mit sehr guten Spielern und ja auch ein bisschen von denen profitiert hat. Und da fand ich jetzt gerade halt die ersten beiden Spiele in Anaheim sehr interessant, weil er wirklich es geschafft hat, den Raum zu nutzen, der frei geworden ist, weil McDavid halt wirklich quasi in Manndeckung genommen wurde und ja eine Schlägerlänge Abstand quasi zu Ryan Kessler hatte und mehr war da nicht. Und Dreiseitel hat es dann wirklich genutzt, um das Spiel an sich zu reißen und war wirklich enorm präsent. Und das ist wirklich total unterrepräsentiert, aber das... Also, und das ist halt, ohne jetzt Tom Kühnhackl da das Talent abzusprechen oder so, aber Tom Kühnhackl war im letzten Jahr für die Pittsburgh Penguins ein Rollenspieler und ich glaube, so wirklich in Deutschland angekommen, dass wir da jemanden haben, der möglicherweise die größte Trophäe im nordamerikanischen Eishockey gewinnen kann. Für viele Eishockeyspieler das absolute Ziel überhaupt, noch über Olympia. Dann ist das auch erst relativ spät dann angekommen, dass da jemand ein deutscher Spieler ist, der das gewinnen kann. Und Kühnhackl, wie gesagt, das war halt ein Rollenspieler bei den Pittsburgh Penguins. Und Dreiseitel ist halt jetzt, ja, ist, der wird halt ein Superstar sein. Wenn er nicht sogar schon ein Superstar ist, aber gerade durch Spiel 1 und 2 in Anaheim hat er sich halt nochmal ein Stück weiter nach vorne gebracht und ist halt quasi auf die Landkarte gerückt. Gerade auch für die Aufmerksamkeit in Kanada und in den USA, was die Eishockey-Szene angeht.
Ich finde auch diese Rollenverteilung funktioniert extrem gut zwischen McDavid und Dreiseitel. Also wir haben ja oft auch schon drüber gesprochen, dass Dreiseitel halt auch so gut spielt, weil er von McDavid und dessen Vorlagen profitiert. Aber es geht ja jetzt sind wir in einem anderen Stadium eigentlich. Jetzt, wie du gerade gesagt hast, geht es darum, dass du halt einfach dann, wenn McDavid vielleicht nicht ausgeschaltet wird, aber halt einfach hart rangenommen wird und ein bisschen rausgenommen wird aus vielen Situationen, geht es halt darum, dass du einen Spieler hast, der halt dann eben auch was anfangen kann mit der Scheibe und dann ist halt Dreiseitel als zweiter Center eigentlich in der Reihe, ist halt die ideale Ergänzung. Ganz anderer Spielertyp, kommt nicht übers Tempo und über Stickhandling, sondern vielleicht eher darüber, dass er halt seinen Körper mit reinstellen kann und da die Scheibe mal in der Rundung eben halten kann. Dann das Auge hat für den Mitspieler, hey, exemplarisch bei diesem Pass auf Larsson in Spiel 1, als da der Larsson als Verteidiger noch mit rangekommen ist und Dreiseitel hält die Scheibe und wartet, bis er da ist und spielt ihn dann an und dann kann Larsson aus dem Slot schießen. Ja, dann hat er praktisch, also kann einfach die Center-Rolle dann mit etwas mehr Freiheiten von McDavid übernehmen, also die Playmaking, die Playmaker-Rolle. Und ja, also die Oilers überraschen mich. Die Oilers überraschen mich und wir haben ja öfter auch schon über die Oilers gesprochen in dieser Sendung und du hast, oder wir haben beide gesagt, es ist halt schon so, ja, eben fast ein bisschen ein One-Line-Team lange gewesen und halt eben auch fast sogar ein One-Player-Team. Also wenn McDavid halt nicht da wäre, dann wäre dieses Team natürlich deutlich schlechter, aber wenn ich jetzt sehe in den Playoffs, dass eben, wenn die McDavid-Reihe nicht scoret, dann die Kärsjen-Reihe mit Kärsjen, Kajula und Letestu oder Dehane auf Center dann die Tore macht. Und wenn ich sehe, dass dann die zweite Reihe eigentlich noch deutlich Luft nach oben hat, immer noch, eigentlich schon die komplette Saison, aber Nugent Hopkins, Eberle und Lucic, die könnten schon mehr machen, dann habe ich da ehrlich gesagt schon Hoffnungen, dass es für die Oilers und McDavid und Dreisaitl noch weitergehen könnte.
Du hast ja jetzt aus der Serie auch das ein oder andere Spiel kommentiert.
Ja, also eins bis jetzt, das erste.
Ach so. Ich weiß gar nicht, ich glaube Spiel 2 war das, wo ich dann tatsächlich, weil da habe ich mich daran erinnert, dass du hattest ja beim letzten Mal, wo wir gesprochen haben, auch schon Nugent Hopkins so ein bisschen kritisiert gehabt. Und da habe ich mich daran erinnert, da waren so mehrere Situationen, wo er in der eigenen Zone dann so rumgeirrt ist und man ihm angesehen hat, dass er gerade nicht so wirklich weiß, wo er da hingehört. Und das waren dann leider immer Situationen, wo es dann halt auch sehr brenzlig wurde.
Ja, Nugent Hopkins hat halt jetzt momentan in der Serie das Problem, also vor allem in Anaheim spielt halt die Kessler-Reihe gegen die McDavid-Reihe. Das heißt, Nugent Hopkins spielt gegen die Getzlaff-Reihe. Und das ist natürlich, ich meine, Getzlaff ist natürlich jetzt auch kein einfacher Gegenspieler. Aber trotzdem bei Nugent Hopkins erwarte ich einfach, ich meine, der ist jetzt mittlerweile Mitte 20. Es ist 24 geworden kürzlich. Das ist ein Nummer 1-Pick. Und da warte ich halt in solchen Spielen, da warte ich mir einfach mehr. Wenn du auch noch einen Superstar an die Seite gestellt kriegst mit Lucic, wenn du einen weiteren Top-Pick mit Eberle auf der anderen Seite hast als Winger, muss einfach offensiv auch gegen die Getzlaff-Reihe ein bisschen mehr kommen. Und ja, jetzt gerade, also in diesem Spiel 1 war es, klar war es halt dann am Ende Dreiseitel mit den Vorlagen und dann dem Empty Netter, Larsson, der auf einmal zwei Tore macht, nachdem er in der kompletten Hauptrunde 4 gemacht hat und noch nie in seiner Karriere mehr als 4 Tore in einer Saison erzielt hat, also in der Hauptrunde, macht dann 2 in einem Spiel und Letestu halt mit 2 Überzahltoren. Also die Oilers finden da schon immer wieder auch tiefer im Lineup Spieler, die dann die Tore machen und haben diese Spieler auch, gerade Letestu, ja, die Qualität in Überzahl sind wirklich wichtig für die Oilers, aber gerade von dieser, also wenn diese zweite Reihe auch noch ein bisschen draufpacken würde, auch wenn sie defensiv gegen die Getzlaff-Reihe eben funktionieren muss, dann gibt's an diesem Team fast gar nichts mehr zu kritisieren. Denn auch Clefbaum zum Beispiel mit Larsson, das funktioniert sehr, sehr gut. Die Defensive gefällt mir auch gut bei den Oilers. Auch Sekera mit Russell dann als zweites Paar.
Daniel Nurse noch im dritten. Die Dampframme.
Genau. Talbot im Tor, stark.
Ja, gut.
Also mittlerweile muss ich echt sagen, da fehlen nicht mehr so viele Puzzleteile.
Also zumindest in der Serie gegen Anaheim habe ich sie mittlerweile sogar vorn. Also so für mein persönliches Empfinden hätte ich nicht gedacht, gerade nach Spiel 1 und 2. Vor Spiel 1 und 2 hätte ich nicht gedacht, dass sie da dann teilweise auch so dominant auftreten können, dass sie Anaheim dann phasenweise hier und da auch ja fast schon vorführen. Und Was ich erschreckend finde, ist zum Beispiel, weil wir jetzt gerade über die Oilers-Spieler gesprochen haben, die vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen könnten. Corey Perry kann, glaube ich, eine ganze Schubkarre drauflegen auf sein Spiel. Weil er ist ja wirklich ein absoluter Non-Factor momentan. Ja. Es ist, er hat teilweise in Spiel 2 war das, glaube ich, der vierte Reihe gespielt. Und ich habe das gestern schon mal auf meinsportradio.de erzählt. Das war sehr interessant zu sehen. Die Ducks hatten so eine Druckphase. Und Corey Perry war dann mit der vierten Reihe oder mit der dritten Reihe auf dem Eis. Vorher war ein Wechsel von der Kessler-Reihe. Dann war Perry auf dem Eis mit seiner Reihe. Es war Bully, Schuss, Talbot hält ihn. Und dann geht die Perry-Reihe nach 10 Sekunden wieder runter und die Getzlaff-Reihe kommt aufs Eis. Und nach der Getzlaff-Reihe kommt die Kessler-Reihe wieder aufs Eis. Also Perry hat es momentan da wirklich auch nicht leicht, wird halt auch nicht so eingesetzt. Aber er zeigt halt auch nichts, was seine Coaches dazu veranlassen könnte, ihn vielleicht wieder höher im Line-Up zu stellen.
Ja, und Patrick Eves hat halt seine Rolle neben Getzlaff übernommen. Also ja. Ich glaube jetzt auch kaum, dass Perry wieder zurück zu Getzlaff dann kommen wird in die Sturmformation. Weil Eves ja ein ähnlicher Spielertyp ist und das ja auch seit dem Trade, seit sie ihn geholt haben, wirklich gut gemacht hat.
Aber es war mal das kongeniale Duo, der Dax.
Ja.
Getzlaff-Perry.
Ja, der Grund, also ich meine, eigentlich ist die Idee ja gut. Ja? Man hat jetzt mit Eves einen, der eben das Gleiche oder Ähnliches machen kann wie Perry. Und hat Perry dafür halt für Secondary Scoring oder Scoring tiefer im Lineup. Aber er scored halt nicht. Das ist das Problem. Ja. Er scored halt nicht. Also Kessler, Silverberg und Cogliano wird auf jeden Fall zusammenbleiben, diese Reihe. Das ist ja auch die dann immer gegen die stärkste Reihe des Gegners gestellt wird. Weil Kessler wohl der beste Defensivcenter der Liga ist und der Welt ist.
Streitbar, aber ja. Hm? Streitbar.
Wen siehst du stärker?
Man könnte tatsächlich auch drüber diskutieren, ob nicht vielleicht so Spieler wie Crosby, ja. McDavid,
Nach deiner Definition von Defensive auf jeden Fall, ja.
Also. Nicht nur, weil sie oft den Puck haben, sondern auch, weil sie defensiv sehr, sehr viele Aufgaben machen. Mhm. Du kriegst es halt bloß kaum mit, weil sie halt sehr häufig den Puck haben.
Okay, dann formuliere ich es anders. Wenn der Gegner den Puck hat, dann ist wohl Kessler wohl der beste Defensivcenter der Welt.
Okay, agreed.
Ja, also es ist ja, man sieht es ja und man hört es halt auch immer wieder und nicht nur von Hockey Minds aus Nordamerika, sondern auch von Gegenspielern, die immer wieder sagen, dass es halt einfach schwer ist gegen Kessler.
Ja, und viele haben ja seinen Vertrag kritisiert und das ist aber jetzt halt dann, dafür wird er jetzt gerade bezahlt. Für die Spiele jetzt. Da holt er sich dann sein Geld. Nicht in der Regular Season, da ist er dann, da kann er auch mal abtauchen, aber dann, und das kenne ich halt noch, wo er noch bei den Canucks gespielt hat, in den Playoffs, kann er dann halt nochmal eine Schippe drauflegen. Und es ist auch kein einfacher Job, glaube ich, so jemand wie Connor McDavid auszuschalten und selber dann noch versuchen zu müssen, für Offensive zu sorgen.
Ja, ich habe vor dem ersten Spiel, fand ich sehr interessant, da kam immer wieder, natürlich war oft die Kamera dann auf den beiden und dann kam immer wieder mal so Analysen, wo man halt gesehen hat, dass er ihn auch einfach versucht, irgendwie dauernd zu nerven, irgendwie so leicht zu piesacken, irgendwie wegzuchecken, vielleicht mal ein leichter Slash auf den Handschuh oder auf den Schoner, auf den Schienbeinschoner. Also der geht ihm, glaube ich, auch einfach auf die Nerven. McDavid macht trotzdem weiter sein Ding. Er macht es vielleicht nicht ganz so auffällig wie in der Regular Season, aber er macht sein Ding. Lässt sich da, glaube ich, auch nicht so einfach aus dem Takt bringen.
Ja.
Ich habe im Westen, ehrlich gesagt, mehr gesehen, mehr verfolgt. Lass uns mal über jedes Jahr ein bisschen noch sprechen. Predators gegen Blues, für mich die Predators so das Team eigentlich in den Playoffs. Für mich die größte Überraschung, dass sie das Blackhawks 4-0 sweepen, ist natürlich Wahnsinn. Machen aber auch da weiter. Ich könnte mir ein Conference-Finale Predators gegen Oilers sehr gut vorstellen und das hätte, glaube ich, vorher niemand getippt. Und weil ich vorher gefragt habe, ob du irgendwie so einen Trend erkennst, ich finde, bei den Predators sieht man sehr, sehr viel und da kann man schon so einen Trend erkennen. Also, es ist natürlich nie schlecht, einen guten Torwart zu haben in den Playoffs. überhaupt im Eishockey. Es ist überhaupt in gar keiner Sportart schlecht, einen guten Torwart zu haben. Und Rinne hält halt einfach sensationell. Also ich meine, gegen die Blackhawks hat er eine Save-Percentage von 97,4 war es, glaube ich. Ja, auf jeden Fall über 97%.
Ja.
Und ja, jetzt auch gegen die Blues natürlich schwer zu bezwingen. Dann finde ich aber auffällig, dass den National Predators so dieser absolute Superstar fehlt. Oder würdest du sagen, dass die einen Superstar haben? Würdest du sofort sagen, das ist ein NHL-Superstar?
Philipp Forsberg. PK Subban.
Okay, PK Subban. Ja. Er spielt zweite Reihe, zweites Verteidigerpaar.
Ja, aber nicht, weil er kein Superstar ist.
Ja, gut. Gib mir im Sturm einen Superstar. Gib mir so einen à la Crosby, Ovechkin, McDavid, Getzlaff. Fehlt ihnen.
Den Ovechkin, Crosby, McDavid haben sie in der Verteidigung. Er heißt PK Subban.
Okay. Aber auch das ist ja dann ein Zeichen, dass sie ihren Superstar in der Verteidigung haben.
Ja.
Okay. Also das für mich wäre so ein Trend, den die Nashville Predators setzen in diesen Playoffs, neben einem guten Torwart. Tiefe Offensive, 3-4 Reihen, die alle scoren können. Klar, mit Johansson, Forsberg und Arvidsson, der Jofa-Line, eine Top-Linie, eine Top-Reihe, aber trotzdem Kadertiefe und in der Defensive finde ich am auffälligsten dieses Puck-Moving, was auch die Anaheim Ducks haben, was natürlich auch die Senators mit Carlson zum Beispiel haben, wird, glaube ich, in der Defensive immer wichtiger oder bei den Verteidigern, dass sie halt einfach die Scheibe auch rausskaten können, dass sie mobil sind. Es gibt kaum mehr diese absoluten Tiere in der Verteidigung, als Scott Stevens oder so. Da hat sich schon einiges geändert in den letzten Jahren. Klar, mal ein Zusammenfahren, hart checken, geht immer noch und ist auch wichtig, aber wichtiger ist, die Scheibe da kontrolliert rauszubringen. Vor allem bei diesem harten Vorcheck, der halt in den Playoffs dann gefahren wird. Und das sind für mich so, ja, das ist für mich der erkennbarste Trend bei der Spielweise der Nashville Predators. Mit Alice, mit Josi, Ekholm, Subban. Wenn man die Top 4 Verteidiger, die ersten zwei Paare nimmt, kann das, glaube ich, keine Defensive besser als die der Nashville Predators.
Ja, weil sie da auch so eine große Auswahl haben. Im Verhältnis jetzt zu anderen Mannschaften. Also bei den Senators ist es halt Carlson. Und vielleicht CC. Aber eigentlich ist es Carlson. Und dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, bei den Washington Capitals hast du dann auch so ein, also dann klar, Kevin Shattenkirk und Carl Alsner hat jetzt letzte Nacht, glaube ich, hat er kurz ein bisschen Pause gehabt. Niskanen musste dann Pause machen. Aber du hast schon recht, das ist bei den Predators schon sehr bemerkenswert, wie da die Defensive aufgebaut ist und gerade auch welche Art und Weise sie bei ihren Spielern voraussetzen, wie sie quasi das Spiel aufbauen. Und dann, da schließt sich dann der Hockey-Buddies-Kreis auch so ein bisschen, weil wir haben ja mit Daniel Weinberger drüber gesprochen gehabt. Und das, da haben wir auch über Zone Entries, Zone Exits gesprochen. Und da war ja unsere Feststellung oder die Gesamtfeststellung ist ja dann, dass es immer eine gute Sache ist, wenn man mit Puckkontrolle aus der eigenen Zone kommt.
Mhm. Da, übrigens,
und das machen die Predators sehr, sehr gut.
Ja, Daniel Weinberger hat ja auch, der trackt ja wohl jetzt bei der Weltmeisterschaft auch mit, oder? Mhm. Hat doch auch gefragt, was er noch mittracken sollte. Ich habe ihm auch geantwortet, ich will ja immer die Scoring Chances haben. Er hat gemeint, das ist relativ schwer, einfach festzulegen und schwer zu gewichten. Du hattest Puckkontrolle nach Bulli, oder? Nach 2,5 Sekunden nach Bulli oder irgendwie sowas.
Genau, eine der erfundenen Statistiken, wo wir hier gesagt haben, wir hätten gerne diese Statistik.
Ja. Weißt du, ich habe mit dem Hörer Max, ich nenne ihn wieder Hörer Max, der auch regelmäßig uns hört, mitgesprochen, sehr Eishockey begeistert und lange Zeit auch in Jugendnationalmannschaften unterwegs, der Hörer Max. At Max Weitel auf Twitter. Folgt ihm. Er hat gemeint, ihn würde interessieren Close Game Save Percentage. Wir haben dann so ein bisschen überlegt, wie könnte man es nennen? Close Game CG SVP? Close Game Save Percentage?
Ja, weißt SV was? Close. Hm? Okay. SV Close.
Genau. Und mich würde interessieren, ehrlich gesagt, Close Game Zone Exits. Also, welche Mannschaft, wenn wir jetzt gerade bei dem Predators da auch nochmal sind, welche Mannschaft, und sagen wir mal, also Close Game drittes Drittel, ja, also um das ein bisschen einzuschränken, in einem One-Goal-Game oder einem oder bei Unentschieden, wie wird die Scheibe rausgespielt? Vertraut man dann immer noch darauf, dass man die Scheibe rausgatet über die eigene blaue Linie oder den Controlled Exit hat? Oder wird das Ding nur noch rausgechippt, wechseln und man wartet halt, dass der Gegner wieder anläuft? Das finde ich mal interessant. Wahrscheinlich auch schwer zu tracken, aber dann würde man die Zone Exits nochmal so ein bisschen werten beziehungsweise auf Spielsituationen anpassen. Weiß nicht, vielleicht macht das Daniel eh schon.
Ich glaube, ja, ich glaube vom Tracken her, wenn er die Exits sowieso trackt, dann müsste er das ja sowieso, also dann hat er das ja dabei. Ich glaube, das ist dann nur in der Auswertung, wird es dann eventuell etwas komplizierter.
Das stimmt, ja. Du müsstest einfach dann nochmal irgendwie so einen speziellen Filter dann haben. Zeit oder keine Ahnung, ja, Spielstand. Zeit, Spielstand, Matrix oder was auch immer. Irgendwie wird er ja da auch irgendwelche Tabellen haben und keine Ahnung.
Vielleicht macht das auch Markus, unser geschätzter Gast Le Enfant, der jetzt unter die Advanced Analytics Guys gegangen ist. Ja, hat er uns gar nicht verraten, als er zu Gast war.
Ich habe mir auch gedacht, auf dem Twitter-Feed jetzt zuletzt, da war relativ viel in die Richtung und ich habe mich so ein bisschen gewundert und habe mich gefragt, macht er das jetzt schon länger oder ist das jetzt neu? Ist neu, oder?
Ja. Bisher habe ich das bei ihm nicht gesehen gehabt. Fand ich recht interessant, was er da ausgekramt hat. Mhm.
Da ging es ja auch schon mal los mit, was war denn das Erste, wo wir diskutiert haben? Wir hatten letztes Jahr, dabei war noch eine Trivia, Powerplay First Assists, oder?
Ja.
Und da, genau, da hat er doch dann auch, war auch sehr interessant, finde ich, wer von wo seine Powerplay-Tore gemacht hat, aus welcher Distanz.
Ja.
Ist ja auch schon mal, das ist auch ein interessantes Tracking. Dass Wayne Simmonds eher der Mann für den Slot ist, oder eigentlich eher für den Crease, oder vor dem Crease. Und Kucherov eher der Mann für die Hashmarks.
Ja, genau. Also
für die weitere Distanz. Ja, also Nashville beeindruckt mich in den Playoffs absolut. Ich könnte mir im Westen ein Conference Final Predators gegen Oilers vorstellen. Über den Osten haben wir jetzt relativ wenig gesprochen. Vor allem eigentlich, Tom, hier ist ja vorher die brutalste Serie oder die einen Band ziehen wird, muss natürlich Pittsburgh gegen Washington sein, muss natürlich Crosby gegen Ovechkin sein. Weiß ich nicht, hat noch ein bisschen Potenzial, das Ding, oder? Oder liegt das bloß daran, dass ich so eher so westfokussiert bis jetzt bin in den Playoffs?
Ich habe tatsächlich von den anderen drei Serien auch mehr gesehen bisher als von Pittsburgh und Washington. Aber in der letzten Nacht kam ja dann ein bisschen was dazu.
Das stimmt.
Also jetzt beginnt die Serie ja dann doch endlich eine richtige, oder jetzt beginnt das ja dann doch eine richtige Rivalität zu werden. Mhm. Und wie sollte es anders sein? Ovechkin und Crosby sind mittendrin in der ganzen Geschichte.
Genau, und ich lese gerade SportsCenter, @SportsCenter auf Twitter. This just in, Sidney Crosby has been diagnosed with a concussion and is out for Game 4 against Washington.
Ja, und dann auch out for Game 5 and 6 and 7, if necessary. Würde ich sagen. Weil von einer Gehirnerschütterung, und das ist leider ja auch nicht die erste bei Crosby, erholst du dich halt nicht über Nacht.
Das ist richtig.
Aber eine sehr unglückliche Aktion. Also habe es mir mehrmals angeschaut. Im Replay und im Super Slow-Mo sieht es natürlich schlimmer aus als im Fullspeed. Ich weiß, dass es Sidney Crosby, der da verletzt wird. Und es ist keine schöne Aktion. Aber für mich ist das, was Matt Niskanen da macht, eigentlich nicht mehr als eine 2-Minuten-Strafe. Tut mir leid. weil Crosby rutscht in ihn rein mit Speed, mit sehr viel Speed, und ich sehe nicht von Niskanen, wie er wirklich einen Cross-Check ausführt Richtung Kopf. Für mich sieht das alles mehr nach quasi, ich schütze mich vor dem Aufprall, der da gleich kommen wird.
Ich muss jetzt mal kurz mir das Ding nochmal anschauen, glaube ich.
Okay.
Ich bin mir immer noch nicht ganz so sicher.
Dann erzähle ich erst noch, wie, inwiefern Ovechkin ja in der Situation involviert ist.
Ja, genau.
Während du das anschaust.
Weißt du warum? Ich glaube, es geht ja dann darum, denn wir haben nämlich eine Frage bekommen von @lockenkopf5 von Mario.
Ja.
Der auch schon lange den Vorcheck hört und auch immer bei den Eishockey-Episoden mit dabei war.
Okay.
Eure Meinung zum Check gegen Crosby, und hätte Ovechkin bei der Szene nicht auch eine Strafe bekommen müssen? Also die Meinung hast du ja jetzt schon abgegeben zum Check, aber Ovechkins Rolle.
Ja, und zwar, wenn man sich das Video nochmal anschaut, dann ist ja quasi das, was Ovechkin macht, ja quasi Auslöser dafür, dass Crosby dann auf den Knien Richtung Matt Niskanen rutscht. Damit meine ich jetzt nicht, dass er jetzt ihn beabsichtigt, irgendwie da gefoult haben sollte oder sowas. Dann widersprechen wir. Also nochmal, er schlägt ihn ja, also es ist ja quasi eine 2-auf-1-Situation und wird dann quasi zu einer 1-auf-0 mehr oder weniger. Und Ovi ist halt hinter Crosby und schlägt ihn mit dem Schläger von rechts Richtung Arm. Und während er dann seinen Schläger quasi über den Kopf von Crosby heben möchte, trifft er ihn nochmal am Kopf. Und meiner Meinung nach ist der Stockschlag auf den Oberarm hätte bestraft werden müssen. Das beim Rüberheben, dass er ihn da nochmal am Kopf erwischt, sehe ich jetzt nicht ganz so schlimm. Und dann ist es ja auch so, dass er, glaube ich, ihn noch leicht am Bein touchiert und Crosby damit dann das Gleichgewicht verliert. Aber der Stockschlag von Ovi Richtung Oberarm, der hätte definitiv auch eine 2-Minuten-Stockschlag verdient gehabt.
Ja, denke ich auch. Was sagst du denn zur Reaktion der Pittsburgh Penguins? Ich meine, der Superstar ist down und ich sehe da eigentlich gar nichts. Also ich bin dann auch kein Freund davon, dass dann sofort immer da groß geprügelt werden muss, aber da stehen halt dann die anderen Penguin-Spieler um Crosby rum und irgendwie ist so, irgendwas passiert.
Ich glaube, das war dann mehr der Schock und auch, dass es gar nicht direkt alle so mitbekommen hatten. Auch der Broadcast folgt ja erstmal weiter der Scheibe, bis dann klar ist, da liegt jetzt ein Penguin-Spieler auf dem Eis. Und dann nächste Reaktion, oh scheiße, das ist Sidney Crosby, der da auf dem Eis liegt. Und sich den Kopf hält. Und jeder, der ein bisschen NHL die letzten Jahre verfolgt hat, weiß, dass Crosby eine nicht ganz so schöne Vergangenheit mit Gehirnerschütterung hat.
Ja.
Das ist dann halt leider, es war halt leider dann auch mein Gedanke, als ich das Video heute Morgen das erste Mal gesehen habe, wie er da liegt und sich den Kopf hält, dann dachte ich mir, scheiße, das könnte dann vielleicht sogar die Saison von Crosby sein dieses Jahr.
Ja, oder halt dann in der Häufung, man wollte sich überdramatisieren, aber
ja, irgendwann, das war aber
irgendwann bei der letzten mal komplett
Gehirnerschütterung.
Auch,
ne? Ja, bei der letzten Gehirnerschütterung hieß es schon, ist es vielleicht sogar so langsam die Karriere vorbei. Beziehungsweise dann hat er mal ein Jahr nicht ganz so produktiv gehabt und wurde gleich in Frage gestellt, ob wir das Beste von Crosby gesehen hätten. Bis so in der Zeit dann. Also, ich finde es schade, aber ich finde halt, das ist eine unglückliche Aktion. Der Stockschlag von Ovi hätte nicht sein müssen. Aber danach ist es halt einfach eine unglückliche Aktion.
Es kommt halt auch so zusammen. Ich meine, er trifft ihn halt dann erst am Oberarm. Also der Ovechkin trifft Crosby erst am Oberarm und dann nochmal auf dem Kopf. Und dann das Zweite, also Niskanen geht da auf jeden Fall nicht dem Kontakt aus dem Weg, sondern geht in Crosby rein, dass er den Schläger da hochnimmt, ist natürlich scheiße. Auf jeden Fall. Aber ich würde es jetzt auch nicht als brutal dreckige Aktion bezeichnen.
Ja, Niskanen muss ja auch dahin, ist ja Verteidiger. Also er muss ja da den Pfosten abdecken dann auch in der Situation eigentlich.
Wusstest du, dass Niskanen und Crosby schon mal sich geprügelt haben?
Ja.
2010, schon lange, ne?
Ja.
Ja, also ich finde es immer schwierig, ehrlich gesagt, solche Situationen zu beurteilen. Ich kann jetzt auch nicht mehr groß mehr dazu sagen. Also sowas ist immer unglücklich. brutal hohes Tempo. Auch Ovechkin muss der ja muss ja ran irgendwie, dass er so rangeht. Ungut. Und dann ja fällt Crosby mit Konzentration auf die Scheibe halt in Richtung Niskanen und kann halt gar kann halt überhaupt nichts mehr ausrichten. Ja, kann halt dem Kontakt auch nicht mehr aus dem Weg gehen. Weil er schaut erst auf die Scheibe, kriegt dann hoppla von Ovechkin eins auf den Kopf. Das war unabsichtlich, denke ich. Also der Slash war nicht gegen den Kopf, sondern der ist halt einfach durchgerutscht noch auf den Kopf. Aber der Slash gegen den Oberarm ist eine Strafe, überhaupt keine Frage. Und ja, dann kann Crosby dem Kontakt mit Niskanen nicht mehr ausweichen. Aber Niskanen geht schon auch in Crosby rein. Also es ist auf jeden Fall, es ist natürlich auf jeden Fall eine Strafe für Niskanen. Mit dem Schläger voraus. Es ist halt immer die größte Frage, finde ich, ist immer, wie groß ist die Chance für den Spieler, diesen Kontakt so aus dem Weg zu gehen? Und wie viel ist da von diesem Kontakt ist wirklich initiiert, sage ich jetzt mal? Und wie viel ist einfach, ja, also dieses, was im American Football immer als Bang-Bang-Play bezeichnet wird. Ja? Weil es geht ja so schnell, also selbst in der Zeitlupe geht es noch schnell. Und da hast du eigentlich gar keine Zeit zu reagieren. Du willst ja wahrscheinlich irgendwie den Spieler auch weghalten. Also Niskanen will sich Crosby weghalten. Hat auch keine Lust, dass er in ihn reinrutscht. Und ja, nimmt halt dann doch irgendwie auch in Kauf. Allerdings im Effekt, dass er ihn mit dem Schläger trifft. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, um die Szene zu analysieren, aber mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen.
Ich glaube, ich habe dazu auch schon meine Meinung kundgetan. Das Einzige, was ich jetzt noch dazu hinzufügen kann, ist, dass ich jetzt gerade noch gesehen habe, dass Matt Niskanen kein Hearing haben wird für die Aktion. Also es bleibt dabei, dass er in Spiel 3 die Spieldauer bekommen hat, aber er wird in Spiel 4 wieder auf dem Eis stehen. Und Crosby hattest du ja schon angesprochen.
Ja.
Ist natürlich ärgerlich für die Penguins jetzt mal, auch wenn das vielleicht jetzt blöd klingt, aber es ist halt dann jetzt die Riesenchance für Washington wieder zurück in die Serie zu kommen, weil nach Spiel 1 und 2 gingen ja schon die Gespräche wieder los mit, na, ist das jetzt wieder genau wie letzte Saison? Washington lässt sich das jetzt wieder aus den Fingern gleiten und sie kriegen es dann halt wieder nicht gebacken in der zweiten Runde der Playoffs. Und sie kriegen es wieder nicht gebacken, vor allem gegen Pittsburgh, obwohl sie eigentlich in den ersten beiden Spielen sehr viel richtig gemacht haben. Gerade auch, wenn man Puckbesitz schaut und das Spielerische. Aber sie haben halt das Tor nicht getroffen. Und jetzt fehlt Pittsburgh Connor Sheary. Matt Murray fehlt ja schon seit Spiel 1 der Playoffs. Und jetzt dann auch noch Sidney Crosby. Das könnte Washington vielleicht zu diesen entscheidenden Push geben.
Extrem wichtig natürlich auch der Sieg jetzt in Spiel 3. Das nach 2-0-Führung dann, klar, Penguins wieder zurückgekommen, aber dann doch Shattenkirk, der sicherlich schon öfter mal den Unterschied hätte ausmachen können für die Washington Capitals, macht jetzt da sein Tor. Weiß nicht, ist halt auch die Frage, ob das ihn vielleicht auch noch so ein bisschen pusht. Wäre nicht so unwichtig für die Capitals, ne?
Also hoffentlich aus Sicht der Capitals.
Ja.
Weil von Shattenkirk haben sie sich viel versprochen und bisher ist er dem noch ein bisschen schuldig geblieben. Ja.
Gib mir noch ein, zwei Gedanken zu der Rangers gegen Senators Serie, bevor wir dann zu unserer allseits beliebten Trivia kommen.
Ein, zwei Gedanken. Eric Carlson. Eric Carlson. Jean-Pierre Pageot und Henrik Lundqvist.
Ja, aber da ist Carlson.
Und Erik Carlson.
Carlson. Da ist Carlson, der Superstar, der mehr Impact hat auf die Serie als Lundqvist im Moment.
Ja, auf jeden Fall. Und nicht Frederick, sondern wie heißt er? Anderson. Ottawa's Goalie.
Craig
Anderson.
Genau, Freddy steht bei den Maple Leafs zwischen Pfosten.
Spielt auch großartige Playoffs. Und hatte ich ja auch getwittert, bevor er dann, glaube ich, 4 oder 5 Dinger von den Rangers eingeschenkt bekommen hat, hatte ich getwittert, dass dass Anderson in diesem Playoffs Rask und Lundqvist outplayed. Und das hätte vor den Playoffs sicherlich auch keiner erwartet. Und dann schenken ihm die Rangers mal schnell 3 oder 4 in 5 Minuten ein. Aber das lag nicht an ihm. Also die Rangers machen das dann tatsächlich auch, haben das dann relativ clever gemacht, haben ihm viel die Sicht genommen. Und dadurch, also Anderson ist wirklich sehr, sehr stark. Und ich sehe die Senators tatsächlich die Serie gewinnen.
Und das ist halt, also Stand Dienstag 20.27 Uhr mit den...
Ja, jetzt gejinxt, jetzt ist vorbei.
Nee, aber mit den Serienständen Nashville 2-1 gegen St. Louis, Oilers 2-1 gegen Ducks, Senators 2-0 gegen Rangers und Penguins 2-1 gegen die Capitals. Wenn wir die führen, dann jetzt mal ins Conference Final, in die Conference Finals hieven, dann sind da für mich 3 dabei, die ich nicht erwartet hätte. Und bei den Penguins würde ich sagen, okay, ja, oder auch wenn die Capitals weiterkommen, ja, bei der Serie ist es dann eigentlich egal, wer weiterkommt. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, ja, Capitals oder Penguins in den Eastern Conference Finals, ja. Aber Senators, Oilers und Predators, die aktuell führen, hätte ich nicht mal in die dritte Runde getippt eben.
Bei den Predators hätte ich es vielleicht noch mit Außenseiterchancen gedacht.
Mit dem Weg erst Blackhawks und dann Wild und oder Blues vor den Playoffs? Nee,
mit dem Weg nicht. Also ich hatte sie schon in der Regular Season wesentlich stärker erwartet.
Ja, aber vor den Playoffs meine ich jetzt, ja.
Achso, vor den Playoffs. Ich hätte sie vielleicht, jetzt muss ich mich an meine Picks zurückerinnern. Aber ich glaube, ich habe sie gegen Chicago vorne gesehen, aber nicht in 4.
Okay. Ja, du, dein Finale war ja Ducks gegen, was war aus dem Osten? Penguins, oder?
Nee, Ducks gegen Montreal.
Ja. Not alive anymore.
Nope.
Du meinst auch nicht mehr. Blackhawks gegen Capitals. Ja, aber schau, auch Oilers, erst Sharks, dann Ducks. Das ist der Weg, wäre der Weg ins Finale, ins Conference-Finale.
Nie ja, die Oilers kämpfen sich durchs Zielreich.
Oder die Senators, erst Bruins, dann Rangers, hätte ich nicht gedacht. Oder erst Bruins und dann Canadiens, hätte ich nicht gedacht.
Ich habe jetzt mein Traumfinale.
Ja?
Pass auf, die Oilers besiegen die Sharks. Die Oilers besiegen die Ducks. Oilers besiegen Predators und besiegen dann die Penguins. Dann sind die Oilers einmal durch den Zoo gelaufen. Und haben den Stanley Cup mit nach Hause gebracht.
Oh mein Gott. Wir kommen aus der Nummer wieder raus. Wir müssen jetzt wieder ernsthaft nehmen und deswegen machen wir die Trivia, Tom. Du darfst anfangen. Trivia! Diesmal talken wir nicht eine halbe Stunde über die Trivia, denn es ist 20:30 Uhr und 20:45 Uhr geht Fußball Champions League los. Und ich weiß, dich interessiert es nicht, aber mich schon. Und ich schau.
Okay.
Und ich will ja auch noch aus der Oberliga was erzählen.
Ja.
Also fang an. Mit der Trivia.
Meiner Trivia.
Ja.
Ja, was haben alle 4 Headcoaches, alle 8 Headcoaches der 4 Serien gemeinsam? Beziehungsweise was verbindet die Duelle aller Headcoaches aus der zweiten Runde der Stanley Cup Playoffs? Ich glaube, so ist die Frage besser formuliert.
Okay. Tick. Tick, tick.
Also weißt du, worauf ich abziehe ungefähr?
Ja.
Okay. Tick, 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 tick. Die Frage hat noch einen Zusatz. Tick, tack.
Okay, also ich hätte jetzt gesagt, alle, aber jetzt ist auf dem ersten Moment, ehrlich gesagt, alle Coaches, die jetzt noch eben mit ihren Teams drin sind, waren vorher Coaches bei anderen Teams, die in den Playoffs sind. Aber das stimmt nicht ganz, oder?
Oh, das ist, du meinst Barry Trotz als Coach von Nashville in Washington?
Ja, genau, aber schau, bei Sullivan.
Sullivan war bei Blue Jackets mit.
Ja.
Nee, der war bei den Rangers mit Tortorella, ne?
Ja, aber da hab ich schon noch verloren, eigentlich. Nee, aber schau, aber bei Predators, Laviolette, okay, war, ja, auch da stimmt's nicht. Verdammt. Nee, dann ist es das nicht. Es sind auch nicht alle. Ist auch nichts Einfaches, dass jetzt irgendwie alle Kanadier wären oder so. Würde es bei dir auch nicht vorstellen.
Nee.
Ich weiß es nicht.
Es ist immer das Duell zwischen einem ehemaligen Verteidiger und einem ehemaligen Stürmer.
Oh, okay.
Es ist Barry Trotz als Verteidiger gegen Mike Sullivan, der Center war. Peter Laviolette, Defense versus Mike Yeo, Left Wing. Randy Carlyle, Defense. Todd McLellan war Center. Alan Vigneault, Verteidigung. Guy Boucher, Stürmer.
Nice one.
Jetzt kommt der Zusatz. Okay, ja. Eine Schätzfrage. Seit 2006 gab es 11 Stanley Cup-Sieger. Mhm. Wie viele ehemalige Coaches, die den Stanley Cup gewonnen haben, waren zuvor Verteidiger gewesen?
Ja. Wie viele Coaches oder wie viele Cups?
Coaches des Stanley Cup-Siegers waren in ihrer Spielerkarriere Verteidiger?
Also summiert praktisch in diesen 11 Jahren. Also wie viel von 11? Also ja, wenn es drei Cups wie jetzt Quenneville oder so, gilt nicht als ein Cup, sondern es waren dann drei. Dann würde ich sagen 8.
Oh, knapp. Es waren 7.
Okay, gib sie mir.
Das war Daryl Sutter 2. Mhm. Ach nee, das sind die Stürmer. Daryl Sutter 2, Dan Bylsma und Mike Sullivan waren jeweils Stürmer.
Okay.
Ich habe leider nur die Grafik abfotografiert von sportsnet.ca.
Also 4.
Das lief. 4 Coaches waren Stürmer zuvor gewesen. Also die 4, die ich gerade aufgezählt habe, waren vorher Stürmer gewesen. Mhm. Und 7 Coaches waren vorher Verteidiger. Also Moral, Defense wins Championships.
4 Cups für Stürmer.
4 Cups für Coaches, die zuvor Stürmer waren in ihrer aktiven Karriere. Und 7 Cups für Coaches, die zuvor Verteidiger waren.
Seit 2006. Okay. Also warte mal, ich muss noch mal kurz überprüfen. Ich habe, glaube ich, die Frage nicht so richtig. Aber wenn, also. Warte mal.
Deswegen hatte ich auch die andere Frage zuvor gestellt, weil ich wusste, dass das zu Verwirrung führt.
Also,
mit Formulierung dieser Frage.
Also Quenneville 3 praktisch, oder? Also gilt als 3 dann, 3 ja. Cups, weil er ehemaliger Verteidiger war und 3 Cups. Und Babcock wäre dann ein weiterer, oder? Bylsma
war Stürmer. War
Stürmer, genau. Der gilt als Stürmer. Also die Stürmer waren Sutter, Bylsma und Sullivan, oder?
Genau, und Sutter waren ja 2.
Genau, 2, deswegen 4. Und jetzt bringen wir dann die anderen überhaupt noch zusammen. Drei haben wir schon, Quenneville?
Wir haben 3 von Quenneville.
1 von Babcock.
Claude Julien, 2011.
Genau.
Randy Carlyle, 2007.
Randy Carlyle, genau. Und die anderen haben wir ja mit Sutter. Und
ja, wer hat denn die Hurricanes 2006 trainiert?
Ja, Laviolette.
Ah, ja, dann haben wir's.
Genau, auch Verteidiger. Jetzt haben wir's. Gut, also 3. 3 Quenneville, einer Babcock, einer Laviolette, einer Carlyle.
Fehlt mir wieder einer. Und Julien.
Julien, genau. Ah, okay. Boah. Okay, na, schöne Frage. und dann immer noch, ich finde am geilsten eigentlich immer bei den Trivia, dass wir dann, dass beide dann immer noch irgendwie dann nochmal nachsuchen und okay, und dann nochmal in die Tiefe gehen. Das gefällt mir hier am besten.
Die Recherche danach.
Ja, genau, das gefällt mir am besten an der Hockey-Trivia. Tom, Leon Dreisaitl spielt zurzeit ja mit den Edmonton Oilers in den Playoffs. Der NHL und National Hockey League. Er führt aktuell mit seinem Team den Edmonton Oilers mit 2-1 gegen die Anaheim Ducks. An seiner Seite Connor McDavid, Nummer 1 Draftpick. Leon Dreisaitl, kurze Einstiegsfrage. Nummer?
Third overall.
Genau, Nummer 3. Und jetzt gibt es die zweiteilige Trivia. Wer war denn vorher der am höchsten gedraftete Deutsche in der NHL? Vor Leon Dreisaitl. Tick, zack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Wäck.
Ich bin mir gar nicht sicher. War es Hecht?
Das war noch die einfachere Frage.
Ach, scheiße. Na, super.
Nee, also, ja, die Frage. Es war Marcel Gottsch.
Ah.
Marcel Gottsch.
War ich mit Jochen Hecht, aber nicht so weit
Quatsch, weg. Es war Quatsch. Ich dachte, es war, oh, jetzt bin ich ganz sicher. Wow, das war eigentlich gar nicht die Frage, aber jetzt sehe ich gerade hier Olaf Kolzig an 19. Ja. Okay. Kolzig an 19 und Hecht war an 20, Sturm an 21. Gottsch an 20, Sturm an 21. Boah, das überrascht mich jetzt. Ich dachte immer, dass Gottsch der vor Hecht 49. Ich dachte immer, dass Gottsch der Deutsche war, der am höchsten gedraftet wurde vor Leon Dreisattel. 2001 an 20. Marcel Gottsch, San Jose Sharks. Übrigens 2001 auch gedraftet. Ehrhoff, Petzold, Sapp, Schubert, Schauer, Seidenberg, Müller. 8 Deutsche gedraftet im Jahr 2001. Wir schweifen ab. Ich überrasche mich jetzt voll. Aber bei Elite Prospects Kölzig an 19. Ja, das wird es dann wohl auch sein.
Auch auf der Wikipedia von Olaf Kölzig auf 19.
Okay. Boah, ich dachte.
Ist jetzt Goalie Coach bei den Washington Capitals.
Von welchem Deutschen unter anderem? Nee, also ich dachte echt, das ist okay.
Grubauer.
Okay, also es ist Kölzig, 19. So, und jetzt zu meiner eigentlichen Trivia-Frage. Wer ist denn am höchsten gedraftete Österreicher und am höchsten gedraftete Schweizer? Tick.
Ach du Scheiße.
Tick. Tack. Tick. Tack. Tick. Tack. Tick. Tack.
Ja, der Österreicher Warneck, würde ich sagen. Und der Schweizer ist der Nico Hischer, der dieses Jahr gedraftet wird.
Ah.
Der geht in die First Overall.
Oder auch zwei, kann auch sein.
Aber
Nolan Patrick ist ja
auch
noch
in
Diskussion.
Ja.
Ja, aber das ist jetzt natürlich erst jetzt da.
Aber ich glaube, Roman Josi müsste das sein bei den Schweizern, ne?
Falsch.
Echt?
Ja. Also bei den Österreichern hast du recht, da ist es Thomas Warneck an 5 2003 von den Buffalo Sabres. Der zweithöchste übrigens ist Michael Grabner. Damals gedraftet von?
Michael Grabner.
Von?
Von Vancouver.
Von den Vancouver Canucks, ja genau.
Ja.
Genau, der an 14. Und bei den Schweizern war es Nino Niederreiter.
Ach ja.
Ja.
Ach, und Josi war gar nicht so ein hoher Draft. Der hat sich dann auch typisch Verteidiger erst spät entwickelt.
38. Von den Nashville Predators gedraftet 2008 an 38. Übrigens Lukas Bisa in dem gleichen Draft an Nummer 19. Also höher als Josi. Also Niederreiter an 5, 2010 von den Islanders. Und du kannst du kannst es noch retten, indem du mir sagst, am zweithöchsten oder am dritthöchsten gedrafteten Schweizer, wie nennst. Hinter Nino Niederreiter und komme nicht mit Hischier. Und sag jetzt Niederreiter ist es hinter Hischier.
ist doch aber richtig. Warum soll ich denn meinen Ruf retten? den zweithöchst gedrafteten.
Genau, stand Schweizer. Jetzt, also im Moment. Gerade jetzt. Ich gebe dir einen Tipp.
Ja. Jonas Hiller.
Der am dritthöchsten gedraftete Schweizer spielt in einem Team oder gerade jetzt nicht mehr, das wir heute ausführlich thematisiert haben.
Bei Nashville. Stürmer? Fuck. Fuck. Oh, ja, sag's, ich ärgere mich.
Kevin Fiala.
Scheiße. Ja, und der hat sich so schlimm verletzt.
Ja,
ne?
Genau. Deswegen spielt er jetzt halt nicht mehr. Also an 11 und an 9 San Jose Sharks Timo Meier. Hat auch 2015 erst gedraftet, hat auch ja in den Playoffs jetzt gespielt für 3.
Ja.
Genau. Timo Meier an 9. Und ja, also gerade wenn man sich die Liste der Schweizer anschaut und dann die Liste der Österreicher und der Deutschen, also die Schweizer haben insgesamt 70 Draftpicks insgesamt in der NHL und Deutschland 71, in Österreich sind es 12. Also und bei den Schweizern, wenn du halt dann so Spieler siehst, wie eben jetzt Fiala oder Meier oder eben einen Josi, boah, sind schon ein paar, oder Niederreiter, sind schon ein paar richtig stark in der Liga. Hey Tom, die Oberliga-Geschichte muss warten. Ich will Fußball schauen. Es tut mir echt leid. Nächste Woche dann.
Ja, von mir aus gerne. Dann erzähle ich dir wahrscheinlich, was für ein cooles GIF Canucks Twitter hatte zu Lukas Bieser.
Ja, okay.
Falls du das nicht schon kennst.
Nee, machen wir. Und dann bleibt mir noch zu sagen, dass du Tom Kanzak bist. Auf Twitter @beatbulette. Beat und dann Bulette mit Doppel-D. Dein Blog heißt www.schlittschuhtour.de und ansonsten bist du die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
Ja, du bist Christoph Fetzer @fetzi6 auf Twitter und die andere bessere Hälfte der Hockey Buddies und bei Twitter hast du gerade geschrieben, dass du jetzt Fußball schaust.
Noch nicht. Bleibt mir nur noch euch zu erinnern, dass genau heute, am Tag vor 50 Jahren, die Toronto Maple Leafs ihren letzten Stanley Cup gewonnen haben, 1967. Vielen Dank an Heiko Uldab für diesen Hinweis. Greifen wir gerne auf, natürlich in dieser Sendung. Und nächstes Jahr auf den Tag genau, um diese Zeit, werden die Toronto Maple Leafs in der zweiten Runde oder vielleicht sogar in der dritten Runde der Stanley Cup Playoffs stehen. Nee, keine Ahnung. Erster Tom, ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rutschen.
Vorcheck, der Sportpodcast.